Hello, this is Michael Jackson. Keep Michaeling.
Herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Mein Name ist Matthias und mir gegenüber sitzt jetzt gerade zwar niemand, doch es saßen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal Menschen da, mit denen wir über Michael sprechen durften. Und so heißt es heute quasi zweimal Let's Talk About MJ. Und das ist im ersten der beiden heutigen Interviews, die wir euch präsentieren wollen, doppeldeutig. Es handelt sich nämlich um ein Gespräch mit Jana und Natalie von Stage Entertainment, die beide mit MJ, das Musical, zu tun haben, welches am 1. Dezember dieses Jahr Premiere in Hamburg feiert. Anlass des Gesprächs war und ist die Suche nach Kinderdarstellern für den jungen Michael sowie einen seiner Brüder. Jenny und ich haben vor wenigen Wochen dieses nette Gespräch führen dürfen, aus dem ihr nun einen circa 20-minütigen Auszug hört, der damit beginnt, dass sich unsere Interviewpartnerinnen kurz vorstellen. Viel Vergnügen.
Ich fange mal mit dir an, lieber Jana. Wie ist es bei dir? Welche Aufgabe hast du bei Stage Entertainment? Was ist dein Aufgabengebiet?
Also ich arbeite am Stage Theater an der Elbe. Das ist das Theater, wo dann das Musical aufgeführt werden wird. Und ich bin da künstlerische Leiterin für die Kinderdarstellenden. Genau, das heißt, ich bereite die Kinder für unsere Shows vor. Wenn Kinder in der Show sind, bereite ich die vor.
Genau. Also für verschiedene Shows.
Genau, ich arbeite immer an einer Show. Gerade arbeite ich an der Eiskönigin und an Michael Jackson, also an MJ, dem Musical.
Sehr schön. Und Natalie, magst du auch kurz was zu dir sagen für unsere Zuhörer und Zuschauer?
Ich bin mit für die Presse verantwortlich für Michael Jackson und freue mich, dass wir heute hier mit euch sprechen können und unseren dringenden Wunsch, den wir haben, in die Welt raustragen können.
Ja, und da sind wir auch schon mitten im Thema. Also ihr hattet gesagt, ihr sucht händeringend noch Darsteller für den kleinen Michael. Das ist korrekt, richtig?
Absolut, genau. Mhm.
Die Aufrufe, die ihr bislang gestartet habt, sind da denn schon Rückmeldungen gekommen oder war einfach noch nicht das Richtige dabei oder ist es eher generell schleppend, was an Rückmeldungen kommt?
Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es ist so, wenn man Kinderdarsteller, die haben ja bestimmte Regeln in Deutschland, das heißt, wir suchen ganz viele Kinder, weil das so ein Prozess ist, der immer weiterläuft. Das heißt, wir suchen jetzt nicht ein einziges Kind für die Position, sondern ganz viele. Da gibt es auch gar keine bestimmte Zahl, sondern wir wissen ja auch nicht, wir suchen auch Kinder, wir suchen ja Jungs. Das heißt, Jungs kommen auch mal in Stimmbruch, dass wir wissen gar nicht, wie lange kann ein Junge bei uns dabei bleiben. Es gibt also keine konkrete Zahl, aber wir suchen einen großen Pool von Kindern, die wir für die Rolle vorbereiten können. Und da haben wir schon ein paar, aber wir suchen natürlich noch viel mehr.
Verständlich. Genau.
Wenn ich da gerade einhaken darf, wie sucht ihr denn normalerweise? Also was ist denn so der normale Weg, sage ich mal?
Normalerweise ist das so, wir schreiben Schulen an, wir schreiben Tanzschulen an, Chöre und dann melden sich ganz viele Kinder.
Ja.
Das ist hier ein bisschen anders, weil wir auch, wir suchen ja hier schwarze Kinder für die Produktion, weil wir die Geschichte aus seiner Kindheit erzählen. Und deswegen suchen wir auch Kinder aus einer anderen Community.
Ja.
Und wir suchen Jungs und das ist generell, ist einfach so, wir wollen nicht sagen, Mädchen gehen zum Tanzen und machen Musical, aber es ist einfach die Realität, dass Mädchen oft mehr tanzen und singen und Jungs gehen halt alle, das sagen die auch, die hier jetzt sind, wir sind beim Fußball. Und das Schwierige ist einfach, die zu erreichen. Es ist nicht so, dass die Kinder keine Lust hätten, sondern erstmal zu sagen, hey, wir machen hier ein Musical und du tanzt hier und singst hier und das ist richtig cool. Weil sobald wir die Kinder bei uns im Training haben, wollen die überhaupt nicht mehr weg.
Genau, aber diesen Anstoß erstmal, ne, zu sagen, das ist cool und das macht Spaß, ja gut, das kann ich mir vorstellen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es vielleicht einfacher wäre, für ein Britney Spears Musical eine kleine Britney zu finden, ne, als, ja, okay, das stimmt, weil die Jungs dann doch andere Interessen haben in dem Alter.
Dann so Pi mal Daumen ist es eben meistens so, ja.
Okay, also ihr habt ja gesagt, ihr habt schon ein paar gefunden, aber euch fehlen noch welche. Also würdet ihr auch quasi über, oder ihr habt ja auch schon versucht, über Social Media Künstler zu finden. Wie ist das da? Da treten dann wahrscheinlich die Eltern auf euch zu, weil in dem Alter werden die Darsteller, die kommenden oder die angehenden, nicht selber wahrscheinlich im Internet surfen. Machen wahrscheinlich trotzdem schon viele, aber ja, bei uns früher war es noch anders. genau, aber da kommen die Eltern ja wahrscheinlich auf euch zu und sagen, Mensch, mein Kind hätte Interesse. Und dann wird ein Video eingeschickt oder wie schaut's? Also dann würdet ihr ein Video anfordern oder soll das Kind direkt vorbeikommen oder wie läuft das dann ab?
Genau, also generell kommen eigentlich immer die Eltern zuerst auf uns zu, egal genau. Ob es auf Social Media ist oder auf einer Tanzschule oder wo auch immer.
Mhm. Ist doch richtig.
Und schreiben uns an und sagen, hey, ich habe da ein Kind, das hat total Lust. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, woher das Kind kommt. Hier jetzt gerade, wir suchen jetzt gerade konkret in Hamburg. Und da laden wir die Kinder dann zu einem Kennenlern-Casting ein. Mhm. Wir haben aber auch schon Kinder, die sich zum Beispiel aus Berlin bewerben oder ein bisschen weiter weg. Und dann schicken wir eine Einladung und sagen, hey, wenn du Lust hast, bereite doch, sing doch mal ein Michael Jackson-Lied, das du richtig gut kennst und mach ein Video für uns. Und schick das uns und dann melden wir uns bei dir zurück. Also wir versuchen, den Weg so einfach wie möglich zu gestalten.
Mhm. Und ist es dann definitiv ein dunkelhäutiges Kind, was ihr sucht, oder darf das auch ein südländisches Kind sein, was einen sehr dunklen Teint hat, dass das auch passen würde? Also ist das so ein bisschen variabler oder sehr strikt?
Wir legen uns da gerade noch gar nicht so fest. Wir suchen einfach wirklich Kinder, die Bock haben, auf der Bühne zu stehen und so das Feuer haben und zu sagen, hey, ich kenne Michael Jackson, ich habe richtig Bock, so wie er auf der Bühne zu performen. Ja, und auch, also die Kinder investieren ja total viel, wenn sie zu uns kommen. Also meistens sagen sie, okay, ich verzichte jetzt für ein paar Monate auf meinen Fußball, weil ich jetzt meine Zeit in dieses Projekt investiere. Das heißt, wir suchen auch echt Kinder, die sagen, ich habe da richtig Bock drauf.
Das ist natürlich auch ein guter Einstieg, ne? Wenn jemand das vielleicht auch später mal machen möchte. Jetzt so früh dann auch schon anzufangen bei so einer großen Produktion, ist natürlich auf jeden Fall nicht das Schlechteste. Das ist, das ist schon ein anderer Reiz, finde ich, ne? Gerade auch, wenn die Eltern auch Potenzial vielleicht in ihrem Kind sehen und dann in so einer professionell geführten Show, ich meine, Stage Entertainment ist ja auch seit Ewigkeiten schon bekannt für gute Musical-Shows. Ich glaube, das macht schon auch was aus. Für eine unbekannte Produktion vielleicht suchen würde, ne? Oder die Sucher nicht kennen würde. Also ich glaube, das macht auch viel aus, dass die Eltern dann auch ein besseres Gefühl dabei haben.
Also ich habe das Gefühl, dass alle Kinder, die bei uns im Training waren oder auch auf der Bühne standen, nur davon profitiert haben. Also all die Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist auch, dass Kinder in der Schule besser wurden, weil sie wussten, ich muss in der Schule gut sein, sonst kann ich das nicht mehr machen, weil da hängt ja so viel dran, ne?
Richtig.
Ja. Und Mütter oder Eltern kommen zu mir und sagen, boah, mein Kind hat so, das Selbstbewusstsein ist so gewachsen, oder sie in der Schule kann sich auf einmal vor die Klasse stellen und traut sich ein Referat alleine zu halten, sie oder er. Also ja, das ist anstrengend, was die bei uns machen, und das ist auch wirklich Training, aber mental und auch in ihren Fähigkeiten und in der Persönlichkeit wachsen die so dolle bei uns. Mhm. Und das ist so schön zu erleben. Manchmal sind Kinder ja 3-4 Jahre bei uns, weil die ein Jahr im Training sind, dann stehen sie 2 Jahre auf der Bühne. Und das ist so krass, so einen Weg mitzuerleben. Also ich finde es immer wieder ein Wunder, was da passiert mit den Kindern. Ja,
das ist echt cool. Und es ist bestimmt auch eine tolle Gemeinschaft, die ganzen Darsteller zusammen und alle, die an der Produktion beteiligt sind, dass man vielleicht auf sich achtet, dass man Spaß miteinander hat und dass man vielleicht auch hinterher noch im Kontakt bleibt. Das ist ja eine schöne Sache, auf jeden Fall. Nur Positives eigentlich.
Also wenn ich die Kinder frage, was mögt ihr immer am allermeisten, sagen sie immer die Nummern oder die Tänze, wo alle dabei sind.
Oh.
Dann fühlt sich das immer so an wie eine Gemeinschaft. Oder wenn sie alle zusammen singen, das finden die immer am schönsten, schöner als ihre Solo-Sätze oder Solo-Lines in einem Stück. Also das ist erstaunlich.
Schön. Ja, schön. Das klingt richtig schön.
Ja, ich finde es auch schwer, das ist so süß immer.
Ich will es auch gerade mal fragen, du hast jetzt eben erklärt, wie das normalerweise funktioniert. Und jetzt ist es ja so, dass ihr noch auf der Suche seid jetzt für die deutsche Produktion. Und da wird jetzt wahrscheinlich auch der Radius erweitert. Und die Kanäle werden ja offenbar auch verändert. Deswegen sitzen wir hier auch zusammen. Ja. Ich nehme an, ihr seid auch am Gucken, zum Beispiel auf sozialen Plattformen oder sonst was. So ist ja auch zum Beispiel für das aktuell im Dreh befindliche Biopic ist ja auch der Darsteller gefunden worden quasi, dass das über, weiß nicht, Jenny, du wirst das besser wissen, TikTok, Instagram, wo auch immer.
Richtig, ja. Also der Junge, der hatte halt auch zum Beispiel am Walk of Fame in Los Angeles hat er Michael getanzt und so und das ging dann auch recht viral und daraufhin ist das Team vom Biopic eben auf ihn aufmerksam geworden.
Ah ja.
Durch
sind so Kanäle, Tanz. Sind so Kanäle für dich, für euch auch quasi Option?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war tatsächlich auch vorher, haben wir nie über Instagram oder TikTok nachgedacht oder YouTube. Ja. Und jetzt haben wir einen Instagram-Account.
Muss man extra dann, ne?
Ja, und versuchen da selber unsere Community aufzubauen und machen Videos und posten die auf TikTok und auf YouTube. Und natürlich, was ich auch vorher nicht gemacht habe, ist stundenlang in Instagram in meinem Feed zu gucken, was empfiehlt es mir weiter, was für Videos, wo finde ich wen. Und tatsächlich haben uns ganz viele Eltern jetzt in den letzten Monaten über Instagram geschrieben, weil die auch alle teilweise also auf Instagram sind und es auch viel schneller geht für die als über E-Mail.
Ja. Dann wäre es ja auch sinnvoll, dass wir dann auch bei diesem Video oder wenn wir es im Podcast, wenn wir da Auszüge aus dem Interview jetzt hier ziehen, dass wir da alle Kontaktmöglichkeiten zu euch dann auch noch auflisten. Oder wenn ich es technisch hinkriege, sie jetzt einblende oder so, mal gucken, was ich da hinkriege.
Ja, aber das ist, es erschließen sich neue Wege. Ja. Das ist aber irgendwie auch total spannend.
Ja. Und letztendlich kann auch jeder eine Chance bekommen. Ne? Also man muss da jetzt keine großen Vorkenntnisse haben in Tanz oder Gesang oder irgendetwas. Also jemand, der Spaß einfach an der Sache hat und so ein bisschen Bewegungsfreude mitbringt oder Freude an Musik, der darf auch schon sich bei euch bewerben, richtig?
Absolut. Eigentlich haben wir kein einziges Kind bei uns, das irgendeine Art von Vorbildung hat. Die meisten kommen und sagen, ich kann das alles gar nicht. Und dann machen die irgendwas und wir denken, hallo? Natürlich kannst du singen, das hörst du bloß selber nicht. Oder die kommen hier rein und dann tanzen die, wie ich dir eben erzählt habe, ich komme gerade aus dem Training mit denen und sage, tanzt mal Freestyle und dann tanzen die Freestyle. Ich denke, oh mein Gott, ihr tanzt alle besser als ich. Ja. Und das ist, die sehen manchmal überhaupt nicht, was die können. Das ist so toll. Das heißt, nein, kein Kind muss Vorbildung haben, nur Lust von uns zu lernen, mit uns was zusammen zu entwickeln. Spaß zu haben.
Super, das klingt gut.
Ich frage jetzt auch mal als Vater eines Sohnes, der noch vor 2 Jahren, bevor er jetzt leider im Stimmbruch gelandet ist, was heißt leider, aber ist halt jetzt passiert, der auch jetzt schon hier in Mainz am Theater singen durfte und so, und da konnte ich so ein bisschen in so kleinen Produktionen wenigstens mal sehen, wie sowas funktioniert. Jetzt bei euch, das ist ja noch eine größere Hausnummer. Also mein Sohn fällt leider raus, aber wie ist das denn jetzt, wenn zum Beispiel jetzt hier, ich finde einen aus der Nachbarschaft, der wunderbar passen würde. Was käme denn auf den Bub jetzt zu? Der muss dann, ich meine, ihr tretet dann mit den Eltern in Kontakt, in Verhandlungen und dann muss ja irgendwie auch die Entfernung nach Hamburg muss ja irgendwie überwunden werden.
Genau, das sind genau die Fragen, die wir uns eigentlich auch jetzt gerade im Moment stellen. Ja. Jetzt, wo wir anfangen, so ein bisschen weiter hinaus zu suchen. Und unsere Idee ist, dass wir dann vor Ort in den Städten, die es betrifft, die nicht Hamburg sind, Trainer und Trainerinnen engagieren, die erst dann mit den Kindern vor Ort proben. Und es dann nur ein ganz kleines Zeitfenster gibt, in dem die Kinder hierher kommen müssen, dass mit der Schule dann besprochen wird, zu sagen, brauchen die Kinder jetzt für 4 Tage in Hamburg für Bühnenproben, könnt ihr die freistellen? Und dann hoffen wir, die sagen ja. Und dann kommen die für 4 Tage hierher, machen intensiv auf der Bühne das und spielen dann tatsächlich nur am Wochenende.
Okay.
Also die müssen nicht nach Hamburg ziehen. Das ist gar keine Option für Also außer jemand sagt, ich kündige meinen Job, mache und verlagere mein Leben, aber ich weiß nicht, ob das jemand machen möchte.
Das ist ja dann auch demjenigen seine eigene Entscheidung. Ne? Das ist ja dann nicht von euch gewünscht gewesen, sondern das ist eine gute Idee, dass ihr dann eben auch Leute abstellt, die dann in die anderen Städte kommen. Das wären nämlich ganz wichtige Fragen hier auch auf unserer Liste gewesen. Was ist mit Schule? Wie sieht es aus mit der Entfernung? Das hast du uns ja jetzt schon super beantwortet. Und ich glaube, das ist eine perfekte Lösung für alle. So, dass das Kind eben auch nicht aus dem gewohnten Umfeld gezogen wird, trotzdem Spaß haben kann und trotzdem in die Schule gehen kann, bis auf ein paar Tage, die man vielleicht wirklich dann auch verkraften kann, wenn man das mit der Schule abspricht.
Ja, ja, wir unterliegen ja auch in Deutschland einem ganz strengen Arbeitsschutzgesetz für Kinder. Deswegen, erstens, das gibt uns schon einen Rahmen vor. Und zweitens, wir wollen auch, dass die Kinder Spaß daran haben und in der Schule gut sein können und ihr Leben weiterleben können. Deswegen sorgen wir dafür, dass es denen gut geht und nicht nur, dass wir eine Show haben.
Gut, da gibt es wahrscheinlich auch strikte Vorschriften, wie viel auch mit dem Kind am Tag gearbeitet werden kann und solche Dinge. Ne? Da müsst ihr wahrscheinlich euch an ganz viele Dinge halten und richten. Und aber ich denke mal, das lohnt sich dann dennoch für jedes einzelne Kind. Und das sollte ein Ansporn sein, tatsächlich. Finde ich gut.
Ja, du wirst ja auch schon einiges erlebt haben, wahrscheinlich auch, weil du ja immer mit Kindern und jungen Menschen arbeitest. Wahrscheinlich Leute, die auch dadurch vielleicht eine ganz andere Idee fürs Berufsleben bekommen haben oder überhaupt eine Idee bekommen haben, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Voll, also jetzt auch nicht nur in künstlerische Berufe, das natürlich vorwiegend, aber jetzt auch nicht nur in Singen, sondern auch in Schauspiel oder auch in, vor allem auch viele Kinder in die Backstage-Berufe. Die Leute, die man eigentlich ja nie sieht im Theater, die aber so viel mehr, so viel oder genauso viel machen wie alle anderen, die auf der Bühne stehen. Und das lernen die Kinder total, also das schätzen die absolut und sie sehen das auch danach und das ist total schön.
Toll. Ja. Was mich noch interessiert ist, ihr habt ja dann sicherlich Trainer, die mit den Kindern eben tanzen und trainieren, aber auch mit den Älteren, mit dem gesamten Cast. Sind das Leute, die sich dann auch intensiv mit Michael beschäftigt haben und die vielleicht sogar auch mit dem Team von Michael, mit dem er damals gearbeitet hat, eben auch zusammenarbeiten und sich Inspiration holen? Ich frage deshalb für das Musical in London, da ist Miles Frost ja Hauptdarsteller und in Las Vegas letztes Jahr war die Birthday Celebration von Michael. Miles Frost war eingeladen worden und hat mit dem Estate auf der Bühne gesprochen. Und da haben die halt auch betont, dass es denen wichtig war, dass eben die Darsteller eben auch von denen lernen, die eben auch mit Michael gearbeitet haben. Ist das bei euch ähnlich? Holt ihr euch da die Inspiration auch direkt an der Quelle ab? Dürfen wir darüber schon etwas wissen oder ist das eher noch unter dem Deckel der Verschwiegenheit?
Also ich bin mir sicher, dass man mit der Quelle arbeitet. Denn das ist ja für alle eine Erleichterung, wenn man mit der Quelle arbeiten kann. Ich weiß jetzt nicht konkret, um wen es geht, aber ich weiß, dass auch für alle, die den erwachsenen Michael spielen und den jüngeren Michael, aber auch das Kind Michael, dass die alle mit der Quelle, wenn sie so nennen, mit den Leuten arbeiten, die mit Michael gearbeitet haben.
Ja.
Ich glaube, das ist so sehr Workshop-mäßig, dass das mal passiert und nicht die ganze Zeit, aber das passiert, ja.
Sehr schön, weil das, ich glaube, da kann man dann am besten auch von lernen und sich inspirieren lassen. Ja, wir sind auf jeden Fall super gespannt, wie das Musical dann in Hamburg aussehen wird, weil das ist ja auch in dem Sinne speziell. Bislang gab es das Musical ja nur in Nordamerika und eben in London und jetzt eben in Deutschland. Und das ist das erste Land, was eben nicht von Natur aus Englisch spricht. Deswegen ist natürlich da ein großer Unterschied, dass nicht das gesamte Musical auf Englisch ist, sondern dass die Sprechparts eben auch deutsch sind, richtig?
Ja.
Das ist nämlich dann wirklich ein ganz ausschlaggebender, besonderer Punkt. Und da bin ich ganz, ganz gespannt, wie das umgesetzt wird und freue mich riesig drauf. Meine Mutter sagte nämlich schon, sie möchte sich das Musical auch so gerne angucken, aber sie hatte Angst davor, dass sie es nicht versteht. Und ich sage, Mama, musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen. Und ich glaube, gerade für die Menschen, die eben nicht des Englischen so mächtig sind, ist das dann auch super, wenn man sich die Geschichte Michaels dann eben auch mal auf Deutsch sich anhören und anschauen kann. Wobei die Musik natürlich, die Texte dann auf Englisch bleiben. Klar. Wunderbar, da bin ich ja mal gespannt. Dürfen wir fragen, wie viele Kinder genau. darstellen?
Danke, das wollte ich auch gerade fragen.
Ja, wolltest du auch fragen, Matthias?
Genau, richtig.
Also von wie vielen wir sprechen oder?
Also wir, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wir suchen immer wieder neue. Mhm. Also zum Beispiel bei den Produktionen, bei denen wir jetzt sind, suchen wir immer so zwischen 12 und 15 Kinderpaare. Wenn wir hier, wir suchen ja die Rolle von dem jungen Michael Jackson und auch von seinem Bruder Marlon. Das sind beides Kinder, das heißt, wir suchen quasi zwei Kinder. Das heißt, ja, wir brauchen, weil die Kinder ja limitierte Arbeitstage haben im Jahr, so zwischen 12 und 15 Kinderpaare. Mhm. Also schon relativ viele.
Das ist eine Hausnummer.
Ja. Wenn man von anderen Ländern, wo du ja auch warst, in London oder New York, wenn man sieht, dass die sehr viel weniger haben, dann ist das schon eine Hausnummer.
Ja, wir werden auf jeden Fall alles tun, dass wir das nochmal verbreiten, dass wir auch das, was du uns heute gesagt hast, liebe Jana, dass wir das auch nochmal verbreiten, dass die Leute eben auch einen kleinen Einblick darin jetzt kriegen, wie es abläuft. Dieses Casting, was auf die Leute zukommt, was für schöne Aspekte das auch bietet und was für ein Ansporn das auch sein kann. Also ich glaube, das hat jetzt auch ganz viel gebracht, dass wir über das ein oder andere jetzt auch gesprochen haben und dass wir das eben auch mit den Leuten kommunizieren können. Das werden wir auch sehr gerne machen und dann hoffe ich, dass ihr noch viele Talente findet. Da würden wir uns drüber freuen. Matthias?
Wir tun unser Möglichstes.
Danke, toll. Ich bin gerne. Sehr dankbar.
Natürlich, also wir werden das auf jeden Fall im Podcast mit aufnehmen. Dann werde ich es bei Malibu teilen. Und ja, und wenn jemand Fragen hat und ich weiß nicht weiter, dann kann ich euch ja auch, denke ich, jederzeit kontaktieren und die Frage stellen und die dann wieder weitergeben oder die Leute direkt an euch weitergeben. Ja, genau.
Immer.
Kriegen wir schon hin.
Soweit zu MJ das Musical. Das ganze Interview könnt ihr euch auf dem noch jungen YouTube-Kanal des Malibu Fanclubs anschauen bzw. hören, der da heißt Malibu German MJ Fan Community. Dort findet ihr auch die Kontaktmöglichkeiten zu Stage Entertainment. Huh, und nun das zweite Interview. Dieses Gespräch liegt schon einige Monate zurück. Mitte September 2023 hatte ich die Gelegenheit, mit Armin Risi aus der Schweiz zu sprechen. Er ist der Co-Autor des Buchs Make That Change aus dem Govinda Verlag. Untertitel: Michael Jackson, Botschaft und Schicksal eines spirituellen Revolutionärs. Die Erstausgabe erschien 2017. Und der Titel, also das Buch, wurde schon 13 Mal bei uns genannt. Mich persönlich hat es nach beiden Lektüren sehr, sehr bewegt und noch lange beschäftigt. Und der Plan, dazu mal eine Talkrunde zu machen, spukt mir bzw. uns schon ziemlich lange im Kopf herum. Es wird irgendwann auch soweit sein. Hier und jetzt aber erstmal das circa 28-minütige Gespräch mit Armin Risi. Falls Kai nicht noch ein wenig zaubern konnte, so muss ich teilweise um Verzeihung bitten, was den Sound angeht. Es gab an jenem verregneten Septembernachmittag ein paar technische Probleme. Die Aufnahme erfolgte dann über, sagen wir mal, Plan B. Ich hoffe, das trübt nicht die Freude. Auf geht's!
Ja, also herzlichen Gruß an alle, die jetzt zuhören. Ich bin ja der Co-Autor dieses Buches Make That Change, also der Co-Pilot quasi. Pilot war die Pilotin, Sophia Pade, aber eins nach dem anderen. Ich darf für mich vielleicht in Anspruch nehmen, dass ich einen Rekord halte. Ich bin wahrscheinlich der Letzte unserer zivilisierten Welt, der von Michael Jackson erfuhr.
Sehr schön.
Aber ich habe ein gutes Alibi. Ich lebte ja für 18 Jahre in indischen Klöstern in Europa und Indien. Aber auch in Europa als Mönch haben wir uns wirklich, also in Krishna Ashrams, da haben wir uns wirklich von Massenmedien ferngehalten. Kein Radio, kein Fernsehen, keine Zeitungen, keine Kioskschlagzeilen. Das war Teil unserer Meditation, dass wir uns einfach mal raushalten. Und das habe ich wirklich, also in diesen 18 Jahre lebte ich so. Ich denke, so ehrlich gesagt, etwa so 12 bis 14 Jahre habe ich es durchgehalten. Dann dachte ich auch wieder, man muss sich ein bisschen informieren. Das war von Anfang 81 bis Ende 98 und dann irgendwie im Verlauf der Jahre 1999, 2000 habe ich irgendwo nebenbei zu erfahren, dass in meiner Abwesenheit auch so ein King of Pop gegeben hat oder gibt, Michael Jackson. Und das habe ich dann halt so zur Kenntnis genommen mit all den Negativinformationen, die gleich reinkamen und irgendwie hat der Mensch halt die Neigung, das Negative zu glauben. Und das habe ich auch dann nicht weiter verfolgt. Und 2015 hat die Sophia Pade mich kontaktiert, eine Leserin meiner Bücher, Yoga-Lehrerin und Jazzsängerin damals. Und sie hat mich auf Michael Jackson angesprochen, ob ich Michael Jackson kenne. Und ich habe da nicht sehr begeistert reagiert, habe gesagt, ja, dem Namen nach, warum fragst du? Und so. Dann hat sie mir eben gesagt, dass sie da einen besonderen Zugang zu Michael Jackson bekommen hat, eigentlich ein bisschen mystisch durch ein inneres Bild. Sie hat Michael Jackson so wie eine Lichtgestalt hinter der Erde gesehen, so quasi wie ein Schutzengel der Erde. Und das war 2005 muss das gehen, Entschuldigung.
Ach so, ja genau, denn sonst wäre ja auch, sonst hätten sie ja wahrscheinlich auch schon vom Tod von Michael Jackson gesprochen, ne? Also 2005 ja, genau, sind wir gerade. Ja.
Michael Jackson gelebt, genau. Nein, Anfang 2006 war das, jetzt weiß ich es genau, das kann ich wieder einordnen, ja. Weil man hat es auch nicht so mitverfolgt. Und sie hat dann natürlich gegoogelt, was macht der Mann gerade, ist der vielleicht auf Tournee oder so, und habe ich da irgendwie was aufgeschnappt. Aber das war 2006, das war ja nach dem Prozess.
Mhm, genau.
Da war er ja untergetaucht und alles. Also da hat sie sich eigentlich begonnen, mit Michael Jackson näher zu beschäftigen. Sie kannte ihn natürlich alles von der Musik her, aber nie wirklich in die Biografie. Und sie ist dann irgendwie, hatte sie die Berufung oder den inneren Impuls, sich mit Michael Jackson intensivst zu beschäftigen. Ich vermute, habe sie gar nicht so richtig gefragt, aber ich vermute, dass es sie einfach interessiert hat, was es für ein inneres Bild war. Mhm. Denn wenn das innere Bild stimmt, das sie hatte, stimmt ja nicht, was die Massenmedien sagen. Und wenn stimmt, was die Massenmedien sagen, warum hat sie dann so ein komisches Bild?
Ja.
Also irgendwas musste da korrigiert oder einfach ergründet werden. Ja, ja, ja. Und so ihre ganze Freizeit, halbe Nachtschichten und hat sie da alles gelesen, zuerst von ihm, alle Songtexte, alles von ihm, seine Biografie, dann über ihn, Pro und Contra, auch all die negativen Sachen, all die. Und sie hat mir dann einfach im Laufe der Jahre, 6, 7, 8, hat sie mir immer wieder ihre neuesten Erkenntnisse mitgeteilt, irgendwie. Mich hat das nicht besonders interessiert, aber ich habe es zur Kenntnis genommen einfach und Schritt für Schritt schon mitbekommen, dass vieles, was da erzählt wird, nicht stimmt. So. Und so habe ich doch ein anderes Bild oder ein richtiges Bild von Michael Jackson bekommen. Und anfangs 2009 hat sie mir gesagt, die Welt werde demnächst mal die Information bekommen, dass Michael Jackson ein Comeback macht. Hab ich da gerechnet, der Mann ist 50 und so, ja. Ja, und dann tatsächlich etwa einen Monat später, März oder so, kam das dann raus, 2009, dass es tatsächlich so ist.
Okay, das heißt, Sie waren quasi schon ein wenig vorinformiert, so möchte ich es mal sagen.
Ja, genau. Sie hat es irgendwie von Insiderkreisen bekommen, dass sich da was tut. Mhm. Und dann kam die große Ankündigung mit der Pressekonferenz in London.
Genau, im März 2009 war das dann, ja.
Und dann hat sich das natürlich so bestätigt. Und zu dem Zeitpunkt war mir klar, dass Michael Jackson so verleumdet wurde und dass der ganze Gerichtsfall nur auf Lügen und Intrigen, all diese Staatsanwälte, zwei waren es ja, beruhte und so. Und als ich da hörte, dass er ein Comeback macht, habe ich ihm wirklich von Herzen alles Gute und großen Erfolg gewünscht. Habe ich gesagt, jetzt noch so diese 10 Konzerte. Er sagte selber, das ist das letzte Mal, dass er öffentlich auftritt. Genau. Das wäre ein schöner Erfolg, Ende gut, alles gut. Dann könnte er auch irgendwie mit der Menschheit wieder versöhnt sein. Ja, das habe ich ihm wirklich so von Herzen gewünscht. Ja, er ist dann schon fast mitgefiebert, dass das alles auch gut kommt. Ja, und eines Morgens hieß es dann, dass er verstorben ist. Und das hat mich dann irgendwie sehr getroffen, betroffen gemacht auch, so fast irgendwie wie wenn ein Bruder gestorben wäre. Da war ich selber ein bisschen irritiert über meine Emotionen. Und dann habe ich mir am Abend, das war über die Zeitverschiebung, was dann am anderen Morgen, als sie es hörten, okay. Was war das, der 25. Juni ist er gestorben,
richtig,
oder?
Genau, ja.
Morgen des 26. damals, 2009, hing man auch nicht ständig im Internet. Das waren noch andere Zeiten.
Ja, das stimmt.
Aber da hatte Internet noch nicht so diesen Stellenwert. Zumindest nicht für mich. Und dann habe ich dann am Abend des 26. habe ich mich wirklich hingesetzt und ja, habe ich mir jetzt wirklich gesagt, jetzt will ich mal schauen, was für Musik der gemacht hat. In dem Zeitpunkt habe ich nur so biografisch mitbekommen. Ja, und dann habe ich mich halt hingesetzt, in YouTube mal Michael Jackson eingegeben, mal schauen, was da so kommt. Und da kommt ja einiges natürlich. Ja. Und da habe ich mich halt wirklich durchgeklickt. Earth Song in 5 verschiedenen Varianten, live in Brunei, live in Munich, live bei Wetten, das und so, einfach über all die verschiedenen Varianten. Und ja, und das hat mich natürlich sehr, sehr tief nochmal berührt, weil dort habe ich zum ersten Mal wirklich diesen Menschen einfach ohne Vorurteile in die Augen geschaut. Mhm. Und ihm zugeschaut, und da war ja klar, wer man vor sich hat. Dann war es auf einmal alles klar. Und dann habe ich quasi in dieser Nacht noch, also es ging Stunden, habe ich in dieser Nacht noch der Sophia Pader geschrieben, ich verstehe jetzt, was du meinst. Und alles, was du mir in den letzten 3,5 Jahren über Michael Jackson geschrieben hast, das muss die Welt erfahren.
Das war dann quasi für Sie persönlich quasi Initialzündung, dass Sie jetzt dabei sind. Also vorher wussten Sie selbst noch nicht so ganz, ob und was Ihr Beitrag werden könnte, und ab da wussten Sie, jetzt sind Sie dabei.
Ja, ich hatte ja gar keine, da war überhaupt keine Idee.
Ja,
das war natürlich nur aus persönlichem Interesse. Sie hat nie gedacht, dass da was draußen steht. Es hat einfach nur Sie persönlich interessiert, als Musikerin und irgendwann auch als jemand, die plötzlich auch diesen anderen Zugang zur Person Jackson oder zum Hören selbst von Michael Jackson haben wollen. Ja. Und dann habe ich sie wirklich eben gesagt, das habe ich ihr gesagt, du bist da prädestiniert, das zu schreiben. Du hast den Zugang, du hast das detaillierte Wissen bis in die letzten Details und so. Und sie hat gesagt, sie sei keine Schriftstellerin, aber habe gesagt, aber ich bin's. Zusammen schaffen wir das. Einfach schreib, trag du all, schreib alles auf, was du hast. Einfach mach mal eine Rohfassung. Und dann kann ich das alles in die Reinschrift und in die Systematik und alles bringen. Oder du bietest mir einfach alles auf dem Silbertablett. So quasi wie beim Kochen. Du bringst die guten Zutaten aus deinem Garten, wir rüsten gemeinsam und dann koche ich.
Ah ja. Und das führt jetzt direkt zu meiner nächsten Frage, inwieweit da Ihr Beitrag zu dem Buch, wie der aussah, wie der aussieht. Und kann man sich jetzt ja prima vorstellen, auch mit dem Bild des Menüs.
Ja.
Ich habe mir das Menü jetzt schon einige Male schmecken lassen, ja, und bin nach wie vor begeistert. Wie viele Jahre ging das denn dann? Also das dauert ja auch, wenn ein Buch fertig ist, dauert es ja noch mal ein bisschen, bis es dann veröffentlicht wird und so. Und wenn Sie jetzt quasi im Juni 2009 für sich die Initialzündung hatten, ging das dann ja noch einige Jahre.
Ja, ja, eben die Sophie hat zuerst einen Artikel geschrieben, der kam dann irgendwie August, September oder so. Den habe ich dann gelesen, halt auch redigiert und so. Und dann habe ich so zum Witz, halb ernst gesagt, schön, das ist der Artikel, und wann kommt das Buch? Also das war eigentlich, also zuerst habe ich gesagt, du musst es einfach veröffentlichen. Ja, und dann kam eigentlich die Idee. Und so im Oktober 2009 haben wir uns entschieden, und wir dachten so ganz optimistisch, bis zum ersten Todestag, Juni 2010, schaffen wir das.
Ja.
Ja, es ging dann aber nicht ein Jahr, es ging 7 Jahre.
Ja.
Das Ganze, es war eine immense Fülle, und vor allem waren da ja noch ein paar Baustellen offen. Oder 2011 war der Prozess gegen Dr. Murray, gegen Arzt, oder?
Genau, ja.
Das war 2011. Und dann 2013 der Prozess von Michael Jacksons Mutter gegen AEG, gegen den, also nicht gegen den deutschen Küchengeräthersteller,
AEG,
also den Konzertveranstalter. Die Abkürzung ist gleich.
Stimmt.
Aber in Amerika hat das eine andere Bedeutung. AEG, Amschutz Entertainment Group.
Ja.
Da hat die Mutter ja diesen Prozess geführt, und Sophia hat das dann quasi, der war ja nicht öffentlich. Aber Sophia hat das dann halt über die Protokolle, die Michael Jackson-Unterstützer, da waren immer ein paar Leute dabei, die mitstenografiert haben und so.
Ja.
So, das wurde dann auch sehr schnell ins Internet gestellt, und sie hat das ging über mehrere Monate, dieser Prozess, und den hat sie einfach voll verfolgt. Da war eine Route, das Projekt, Schreibprojekt, und weil Sophia Pade einfach den ganzen Prozess verfolgt hat.
Ja, das erklärt ja auch, warum das Buch sich, also es fängt ja biografisch an und wird ja dann zu einem fast investigativen Werk. Ne? Das ist ja beeindruckend, weil sie ja wirklich vom Testament über die Gerichtsprotokolle und also das geht ja so ins Detail. Da kann man natürlich verstehen, dass es mehrere Jahre dauert und dass dann in so aktuellen Fällen natürlich auch mal der Schreibprozess selbst ruht.
Ja. Weil das war so das war der große Ding, weil wir wussten nicht, was da rauskommt. Natürlich war absehbar, dass der Konzert-Mega-Konzern da natürlich durchkommt mit all den guten Beziehungen, die man da hat. Aber trotzdem kamen ein paar ganz wichtige Details raus, die natürlich die ganzen Journalisten ignoriert haben. Mhm. Aber eigentlich waren ganz wichtige Bausteine oder Mosaiksteine in der investigativen Forschung.
Ja.
Beispiel die AEG musste ja die Mails freilegen aus der Sit-Vorbereitungszeit. Und da sieht man ziemlich hinter die Kulissen. Und vor allem hat ja der Sohn von Michael Jackson, Prince, vor Gericht auch ausgesagt. Und dort hat er eben erzählt, dass er ja damals am Vorabend, also am 24. Abend zu Hause war und dass da überraschend Besuch kam, als Michael Jackson in der Probe war, bei dem Staples Center. Der Vater war weg und da war der Arzt im Haus und da kam überraschend und unangemeldet Besuch.
Ja.
Wir wissen, wer das war. Das waren die ARG-Chefs. Ich habe mit dem Mann geredet, mit dem Arzt und der Rest ist bekannt.
Und auf Video sieht man nichts, weil die Aufzeichnungen verschwunden sind.
Nicht verschwunden, das ist einfach so eine Sicherheitskamera. Die läuft einfach irgendwie 24 oder 48 Stunden und löscht sich selber.
Ja.
Wenn nichts ist, du hast einfach die letzten 24 oder 48 Stunden, hat man. Wenn was ist, macht man Pause, also Stopp, und dann hat man die letzten 24 ja. Stunden. Und die Polizei, die kam, hat das irgendwie bewusst weiterlaufen lassen. Mhm. Also da wurde wirklich quasi die letzten 24 Stunden wurde gelöscht, weil sonst dann natürlich gesehen wäre, wer da durch die diese Sicherheitsgebiet mit den Kameras aus durchgekommen wäre. Da sind wir aber schon in den heiklen Themen und das, glaube ich, muss man dann Schritt für Schritt im Buch lesen.
Mhm. Ja, absolut, ja, natürlich. Jetzt würde mich gerade nochmal interessieren zum Buch selbst, also zum Entstehungsprozess selbst. Sophia Pade hat die ganzen Informationen geliefert, Sie haben das quasi in Buchform gebracht. Wie kann man sich denn das vorstellen? Dann kommt dann eine Liste an Stichpunkten und Sie haben das dann in einen Text gebracht oder hat Sophia Pade selbst geschrieben und Sie haben einfach nur geguckt, dass das sich flüssiger liest?
Sie hat das alles mal in Rohfassung ausformuliert.
Ja.
Mhm. Also wirklich schon ausformuliert, also mit und schon relativ gut. Also man muss nicht alles neu schreiben, also da konnte man mit. Und eben, ich habe zuerst ja natürlich 2009, 10, 11, habe ich ein Kapitel nach dem anderen bekommen. Das Buch hat ja, schnell.
Sind Sie auch nochmal gucken?
58 Kapitel. Und so am Stück hatte ich es ja, es war für mich auch neu, so alles am Stück. Und eben, es gab gewisse Momente, wo mir wirklich dass das Blut gefroren ist, als ich sah, was jetzt da läuft, was jetzt gewisse Leute vorhaben. Oder? Da habe ich wirklich gesagt, das können Sie nicht machen. Nein, das können Sie nicht machen. Natürlich machten Sie es und gaben noch eins drauf. So. Das ist ja in internen Kreisen relativ bekannt, also internen Kreisen, Fankreisen. Ja, und dann kam natürlich eben die ganze systematische Arbeit, die Logik, die einfach halt, dass das Ganze stringent formuliert wird, sprachlich, vom Ablauf her. Was ist zu viel, was ist zu wenig, was muss rein? Und da haben wir mehrere Durchgänge gemacht. Und als alles mal so im Kasten war, die letzten zwei Jahre waren Feinschliff. Mhm. Da habe ich den Co-Autorenhut ausgezogen und habe den Lektorenhut angezogen.
Okay, ja.
Ging dann in Feinschliff und eben die letzten zwei Jahre waren dann der sprachliche, inhaltliche Feinschliff, oder, wo man Details recherchiert hat, nachgeschaut, neue Quellen. Mhm. In der Zeit, wo wir dran waren, sind viele Internetquellen schon wieder verschwunden. Wir hatten die Adressen, aber wenn man dann drauf geht, war das einfach Dokument nicht verfügbar. Mussten wir halt neue Bezugsquellen und Informationsquellen finden, damit wir möglichst aktuelle angeben können. Das waren einfach dann wirklich so, sind zwei Jahre ins Land gegangen mit all diesen Schritt für Schritt Details. Aber ich denke, das Endergebnis ist gut, das liest sich wirklich ja, zügig, also einfach fließend, obwohl es natürlich sehr kompakt ist.
Und schwere Kost natürlich.
Ja.
Das lässt einen
ja.
nicht kalt. Also egal, glaube ich, ob man Fan ist oder nicht, das lässt einen nicht kalt. Das heißt, also Sie sind, sage ich jetzt mal so salopp, zufrieden mit dem, wie es was geworden ist. Vielleicht gerade noch, bevor ich frage, wie Sie das empfunden haben, wie es aufgenommen wurde, frage ich gerade noch mal, in unserem Mini-Vorgespräch haben Sie ja noch mal gesagt, dass es ja mehrere Auflagen gibt. Und dann sind da noch Aktualitäten dabei. Wie viel gibt es da jetzt oder was ist da noch aktualisiert worden?
Das Buch ist jetzt in der dritten Auflage und wird im Laufe der nächsten Monate, also Anfang nächstes Jahr, in die vierte Auflage gehen. Einfach vom ersten zur zweiten Auflage, da gab es natürlich vieles. Da kam ja zum Beispiel die ganze Lügenkampagne mit Leaving Neverland, ja. Ed Robson und James Safechuck. Wer unser Buch kennt, kennt die beiden Herren natürlich, oder? Kennt die ganze Vorgeschichte. Ja. Und da kann man sehr eins und eins zusammenzählen, woher das alles kommt.
Ja.
Und Wade Robson hat ja vorher schon so zu reden begonnen, aber dass dann HBO noch diesen Film macht, Dokumentarfilm kann man es ja nicht nennen.
Nein.
Es ist nicht ein Documentary, es ist also, im Englischen sagt man, es ist ein Mockumentary.
Ja.
Ja, wo die echten Missbrauchsopfer verhöhnt werden, durch solche Typen ja. einfallen lassen. Und da gingen wir natürlich in der zweiten Auflage auf diesen Film ein und haben die wichtigsten, offensichtlichsten Argumente, die zeigen, dass Wade Robson lügt, James F. Schuck sowieso, so, das ist nur im Fahrwasser von Robson. So, das haben wir drin und dann eben, was hat sich getan mit Missoni?
Ja.
Oder zum Beispiel, dass die Nachlassverwaltung den Katalog, Sony ATV-Katalog, jetzt gänzlich, also die zweite Hälfte, die eine Hälfte, die Michael Jackson gehört, auch an Sony verkauft hat. Also der ganze Katalog ist jetzt einfach in Sonys Besitz. In der dritten Auflage, das war nur ein kleiner Abschnitt, den wir umschreiben und aktualisieren mussten, nämlich dass Neverland jetzt verkauft wurde,
ja.
an wen, und dass der zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, was ich da mit Neverland machen will.
Das heißt aber, das Thema Michael Jackson bleibt für Sie weiter aktuell, denn Sie sind weiterhin auch bei den Neuauflagen beteiligt, oder macht das die Sophia Pade
ja,
allein?
Ja, das mache ich.
Ja.
Das ist so die Arbeit, dem Co-Autor und Lektor zufällt. Aber wir haben gesagt, jetzt nach Auflage 3 braucht es eigentlich keine Aktualisierungen mehr. Das ist irgendwie damit, wenn jetzt irgendwas Neues kommt, das wäre das Thema für neue Bücher, oder weil das Layout ist auch nicht unendlich flexibel.
Ja.
Und sollen die mal sagen, jetzt ist das Thema abgeschlossen. Man sieht ja, es ist ein Buch von 2016,
glaube ich.
Ne? 17, zweite Auflage Januar 19 und dann 21 und dann irgendwie ist das, ich sag mal, Redaktionsschluss.
Ja.
Jetzt geht es wieder weiter mit Wade Robson und James Safechuck, dass die jetzt halt trotzdem ihren Prozess bekommen und so. Aber da sollte eigentlich, wenn alles irgendwie mit rechten Dingen zugeht, sollte das eigentlich ins Leere laufen.
Ja. Mich würde gerade mal interessieren, inwieweit berührt Sie sowas, wenn Sie so Geschichten hören? Ist das dann für Sie einfach nur ein weiteres, innerlich quasi, ein weiteres Kapitel in dem Buch, das Sie mitgeschrieben haben und mitschreiben? Oder trifft Sie sowas auch persönlich, nach allem, was Sie da jetzt so miterlebt haben beim Schreibprozess?
Ja, natürlich. Sonst hätte ich ja gar nicht die ganze Arbeit gemacht, ein solches Buch zu schreiben. Weil mich eben auch ein Künstler, dann natürlich noch ein Afro-American, sagt man alle.
Ja.
Das sind so viele, nicht mehr bewusst, dass Michael Jackson mal dunkle Hautfarbe hatte. Ja, das wird uns ja nicht kommuniziert in den Massenmedien. Also man muss es wissen. Und eben, also das hat mich alles berührt. Ich meine, es gibt so viele, man könnte auch eine Biografie über Julian Assange schreiben. Das wäre wahrscheinlich noch brisanter.
Ja.
Aber einfach, es war die persönliche Berührtheit, natürlich eben als ich seine Musik hörte, eben erst am Tag nach seinem Tod habe ich seine Musik entdeckt, und deswegen war der persönliche Bezug, und dann natürlich auch die Begeisterung Begeisterung für die Genialität dieses Mannes, und dann wenn man weiß, was für ein Genie, und nicht nur Genie, er wollte das Genie ja einsetzen für Überwindung von Rassismus,
ja.
interreligiöser Kontakt, Heilung der Erde. Und Michael Jackson war ja einer der wenigen Menschen, der wirklich Menschen über die Religionen und über die politischen Fronten hinweg berührt hat. Linke, Rechte, Muslime, Atheisten, Christen, alle fühlten sich irgendwie von Michael Jackson angesprochen. Und das schaffen nicht viele.
Ja.
Und so war mir einfach klar, einfach so war der Impuls da. Und natürlich eben, es ist wirklich für mich ist Michael Jackson heute auf eine Art wie ein Bruder. Ich kenne ja sein Leben in- und auswendig, oder? Bis in den Details, alles weiß man da, oder? Das muss man alles halt erforschen, um gewisse Argumente kontern zu können.
Und würden Sie sich dann jetzt auch als Michael Jackson Fan bezeichnen? Wie auch immer man das Wort Fan jetzt deuten möchte?
Ich höre mehr Meditationsmusik, ja. oder Mantra. Oder dann indigene Musik, World Music, bisschen, oder wenn es dann ist, Blues oder so, also eben Pop, Disco, war nie so mein, aber eben umso mehr gibt es natürlich Musikstücke, die mir ganz besonders gefallen, und eben, mir war vor allem muss einem ja nicht jedes Stück gefallen, aber man sieht ja trotzdem die Genialität dahinter und eben seine Botschaft, sein Anliegen, seine Aussagen darum und eben natürlich auch der Mensch. Und eben wie wir so in der Beschreibung des Buches auch sagen, wer erkennt, was beim King of Pop geschah, durchschaut auch vieles andere.
Das stimmt, ja, das finde ich auch sehr ansprechend geschrieben. Mich würde gerade, wenn wir bei betroffen, bewegt sein, ja, beim ergriffen sein sind, würde mich jetzt mal interessieren, was haben Sie so erlebt bei der Veröffentlichung des Buches? Da haben Sie ja viele Interviews gegeben, waren ja auch auf Reisen, um das Buch vorzustellen. Wie haben Sie da die Menschen erlebt? Wie haben die auf Michael Jackson, wie haben die auf das Buch reagiert und auch vielleicht auf Sie mit diesem Buch? Ist ja auch spannend.
Also wir haben keine Vortragstournee gemacht, wir hatten keine History-Tour und so. Wir hatten nur eine Buchvorstellung und ich hatte vereinzelte Vorträge, wo ich eingeladen wurde. Mhm. Da kamen ja auch meistens Menschen, die Michael Jackson schon kannten. Aber es kommen natürlich auch, jetzt gerade über das Buch, ich bekam mehr Rückmeldungen dann halt zum Buch, weil Menschen, die meine Bücher gelesen haben, staunten, jetzt schreibt er auf einmal über Michael Jackson. Ja. Da waren einige sehr überrascht, bis perplex, bis verwirrt. Einiges war empört.
Gab es auch? Sie, empört?
Ja, weil die wissen, so wie Leaving Neverland, Wade Robson und James Schaefer, die kann mir nicht vorstellen, dass diese zwei Männer lügen. Unmöglich.
Ja.
Dann sage ich, aber Sie können sich vorstellen, dass Michael Jackson 20 Jahre lang gelogen hat. Das können Sie sich vorstellen.
Ja, stimmt. So rum habe ich es noch gar nicht gesehen.
Ja, aber dass diese zwei Schauspieler lügen für viel Geld, das können Sie sich nicht vorstellen. Mhm. Naja, und so, aber da kann man auch nicht viel sagen. Aber eigentlich eine der häufigsten Rückmeldungen zu diesem Buch war, dass die Leserinnen und Leser immer wieder schreiben, an einem gewissen Punkt musste ich Pause machen, ich konnte nicht mehr weiterlesen, habe mich so erschüttert, ich musste nur noch weinen.
Ja.
Wie böse da gewisse Leute sind und was diesem Mensch, was dieser Michael Jackson mitmachen musste, da bekommt man wirklich das, es ist so geschrieben, dass man das wirklich mitempfinden kann.
Ja, absolut, ja.
Man kann sich irgendwie mit Michael identifizieren und dann sieht man, was da Leute gemacht hat, zum Teil aus seinem nächsten Umfeld, die sich irgendwie gegen ihn drehen ließen oder natürlich auch andere von außen. Also das ist schon harte Kost, aber man bekommt Einblick in Showbusiness und eben auch noch in vieles andere.
Ja, und würden Sie alles nochmal so schreiben oder gibt es jetzt im Rückblick für Sie auch Punkte, wo Sie sagen, da hätte man vielleicht nochmal ein bisschen anders, was würde ich den Fokus anders legen müssen oder so? Oder sagen Sie, so bleibt es weiterhin aktuell, das Buch?
Ja, im Rückblick staune ich eher, wie wir das alles geschafft haben, wie wir das alles durchgehalten haben. 7 Jahre da dran zu bleiben und wir würden heute nichts anderes schreiben, Ich glaube, wir haben die Schwerpunkte richtig gesetzt. Wir haben uns auch in der Einschätzung der verschiedenen Personen nicht getäuscht. Es hat ja irgendwo, dass irgendjemand eine Kehrwendung macht oder sonst was. Auf einmal eben Wade Robson gibt zu, dass er da in anderem Auftrag gearbeitet hat, aber das kann er ja gar nicht, so, selbst wenn er möchte. So, also da gibt es jetzt nichts und selbst dann würde das nichts am Vorherigen ändern, nur dass es eine überraschende Kehrtwende wäre. Also eben, wir sind sehr froh und staunen selber, dass wir das alles so auch, eben in dieser Fülle des Materials, dass wir das alles, wir mussten ja auch, gerade in den letzten 2 Jahren Lektorat, haben wir gewisse Dinge aber auch rausgekämmt, weil es zu viel geworden wäre. Aber das fehlt nicht, es wären dann einfach irgendwelche Nebengeleise, die zu viel geworden wären.
Ja. Ich habe eine Frage an Sie, eine Abschlussfrage. Ich muss zugeben, die habe ich ein wenig geklaut, und zwar vom englischsprachigen Michael Jackson Podcast. Und da fragt man am Schluss den Gast, der Sie heute für mich waren und sind, wofür ich mich jetzt schon mal sehr bedanke. Wie sollte Ihrer Meinung nach Michael Jackson in Erinnerung bleiben? Ein Kollege, der Tim, hat letztens auch mal erweitert mit, wie sollte er Ihnen, wird er Ihnen in Erinnerung bleiben?
Ja, eben, natürlich ist er der King of Pop mit all den Rekorden, die er aufgestellt hat. Aber für Michael Jackson war diese ganze Spitzenreiterei mit Nummer 1 und so, es war ja nicht ein Ego-Ding. Sondern er wollte Nummer 1 sein, damit man ihm zuhört. Also ich denke, das Potenzial von Michael Jackson ist nicht ausgeschöpft, vielleicht musikalisch. Der Nachlass ist ja nicht unbegrenzt.
Ja.
So, Aber musikalisch haben wir ziemlich alles, was es gibt, aber die ganze Botschaft. Und wenn mal bekannt wird, dass die ganzen Anschuldigungen und Unterstellungen gegen ihn infame, bösartige Lügen waren, dann erscheint er nochmal in einem ganz anderen Licht. Und ich denke, man wird ihn auch wirklich als Vorkämpfer für dieses Heal the World and Make the Change erkennen, denn kaum ein Prominenter hat seinen Namen und sein Talent so für diese positiven Ziele eingesetzt wie Michael Jackson. Eben siehe offiziellen Film zum Earth Song zum Beispiel oder Black or White und so, oder? Da sieht man, was für Anliegen er ganz konkret hat. Er hat es auch in den Texten drin, dass also diese Botschaften in Zukunft werden die so, oder? So wie man Bob Dylan für seine Texte, hat er für seine Texte den Literaturnobelpreis bekommen, nicht für die Musik, ja. Oder? Als Gedichteschreiber, als Songtextschreiber hat er den Nobelpreis bekommen. So wird man in Zukunft auch die Texte von Michael Jackson noch genauer anschauen und verstehen, was er da alles, welche Botschaften er drin hat. Und man wird sich fragen, wie konnten wir das alles überhören oder irgendwie, wie konnte das alles so an uns vorbeigehen, aber lieber spät als nie, hoffe ich. Hoffentlich zu spät, aber lieber spät als zu spät, werden auch diese Stimmen gehört werden. Und ich denke, da wird Michael Jackson nochmal eine ganz andere Rolle bekommen. Er wurde ja mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Natürlich konnte er nie nominiert werden wegen der ganzen Verleumdung, aber mehrfach war er da vorgeschlagen, ja. Vielleicht wäre es dann der erste posthume Friedensnobelpreis.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich an der Stelle einfach herzlich bedanken, nicht nur jetzt für Ihre Zeit, dafür natürlich auch, aber auch einfach, dass Sie diese Jahre gekämpft haben, mitgewirkt haben, dass dieses Buch Make That Change herausgekommen ist und uns Fans und auch natürlich weit darüber hinaus die Leute erreichen kann. Dafür vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch und herzliche Grüße an alle. Danke.
Ja, das war's für heute. Wir hoffen, diese Let's Talk About MJ-Runde hat euch gefallen. Gern dürft ihr kommentieren, Ideen, Anregungen, Lob oder was auch immer loswerden. Auf YouTube bei MJJ Reviews, per Mail an dermjpodcast@web.de oder über Instagram dermjpodcast. Unseren lieben Jonas findet ihr auf YouTube unter mj-willemir und unter mj.willemir auf Insta. Ich hoffe, das stimmt soweit. Den Malibu Club findet ihr auf Instagram unter malibu-mjfanclub und auch auf Facebook. Ich glaube, das reicht. Also, alles Gute euch und keep Michaeling!